Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ja, nicht EU, kein Mitglied der Europäischen Union zu sein, das ist auch zentral bei unserem nächsten Thema. Und wir gehen dazu nach Frankreich, wo seit kurzem Studierende, die eben nicht aus der EU kommen, mehr Geld fürs Studium bezahlen müssen. Von insgesamt etwa 350.000 ausländischen Studierenden betrifft das immerhin etwa 200.000. Wie geht diese Studiengebührenerhöhung nun aber mit den Plänen zusammen, Frankreichs Hochschulen internationaler zu machen? Bedeutet das, willkommen in Frankreich zu sein? Bienvenue en France?
Mit Videoclips wirbt Campus France im Ausland. In Frankreich zu studieren bietet über den beruflichen Aspekt hinaus Gelegenheit, seine Persönlichkeit zu formen. Ob in den Seminaren, bei Jobs oder in Projekten, ich habe viel gelernt. So der aus Afrika stammende Agraringenieur Thierno Guyet. Das Motto des Clips: Realisiere deinen Traum. Doch der Traum von einem Studium in Frankreich ist für manchen Ausländer seit diesem Semester eher unerschwinglich geworden. Wer aus Nicht-EU-Ländern kommt, zahlt jetzt wesentlich höhere Einschreibgebühren als Franzosen oder EU-Ausländer. Für einen Masterstudiengang zum Beispiel 3.770 Euro statt 240, der Tarif für die restlichen Studierenden. 3.770 Euro hätte sich Youssef Fela nie leisten können. Seit 3 Jahren studiert der Algerier in Paris Soziologie. Er ist zudem Sprecher des Vereins algerischer Studierender in Frankreich. Allein ein Visum zu beantragen ist für unsere Verhältnisse schon sehr teuer. Wir müssen den Sprachtest zahlen, die Visabearbeitung, ohne Garantie dafür, auch wirklich zum Studium nach Frankreich zu können. Zudem müssen wir nachweisen, 7.500 Euro auf dem Konto zu haben. In Frankreich habe er auch kein Anrecht auf BAföG und somit keine Priorität bei der Zimmervergabe in Studentenwohnheimen. Ein Schicksal, das er mit vielen Kommilitonen aus Nicht-EU-Ländern teilt. Da solle die Reform Abhilfe schaffen, versicherte Hochschulministerin Frédérique Vidal kürzlich im öffentlichen Radiosender France Culture. Wir wollen dafür sorgen, dass Ausländer, die ausreichend begütert sind, um die erhöhten Einschreibgebühren zu begleichen, damit den Hochschulen Mittel einbringen, um allen Studierenden bessere Bedingungen zu bieten. Die Reform haben bislang gerade einmal 7 von über 70 Universitäten im Land umgesetzt. Denn die Erhöhung der Einschreibgebühren für Nicht-EU-Ausländer wird scharf kritisiert. Vom Rat der Hochschulpräsidenten, von den Gewerkschaften des Lehrpersonals und denen der Studierenden. Youssef Fela hat mitbekommen, dass, kaum wurde die Reform angekündigt, viele Algerier ihre Bewerbung um einen Studienplatz in Frankreich sausen ließen. Die Universitäten dürfen Geringbegüterten die Einschreibgebühren erlassen, allerdings nur maximal 10% aller bei ihnen Immatrikulierten. Die Hochschule im nordfranzösischen Lille gehört zu denen, die die Gebührenerhöhung umgesetzt haben. Ihr liegen nun zahllose Anträge von Erstsemestern aus dem Ausland vor. Einen wichtigen Eckpfeiler hat vergangenen Freitag der Verfassungsrat in Paris gesetzt, nachdem sich mehrere Organisationen aus dem Hochschulbereich mit der Frage an ihn gerichtet haben, ob die Erhöhung der Einschreibgebühren verfassungswidrig sei. Über die Antwort freut sich auch die Studierendengewerkschaft UNEF, sagt deren Präsidentin Mélanie Lüss. Der Verfassungsrat hat in seinem Bescheid erstmals das Prinzip des kostenfreien Hochschulstudiums festgeschrieben. Denkbar seien nur moderate Einschreibgebühren, erschwinglich für alle Studierenden, befand der Verfassungsrat. Ein erster Etappensieg, so Mélanie Lüss. Das gibt uns einen Hebel an die Hand, um den Erlass zur Erhöhung der Einschreibgebühren für Studierende aus dem Nicht-EU-Raum zu kippen. Zudem bedeutet der Bescheid auch, dass die Einschreibgebühren so niedrig zu sein haben, dass auch sozial Schwache Zugang zum Studium haben, ob nun an einer Universität oder einer öffentlichen Eliteeinrichtung. Auch der Staatsrat beschäftigt sich derzeit mit der Frage, ob diese Gebührenerhöhung zulässig ist. Nun aber sorgt die Stellungnahme des Verfassungsrats für Unruhe, speziell bei Ingenieursschulen, die seit Jahren hohe Einschreibgebühren fordern. Mit ihrer Reform habe die Regierung, schreibt die Tageszeitung Le Monde, eventuell die Büchse der Pandora aufgemacht.
Susanne Krause war das über die Debatte um erhöhte Studiengebühren für Nicht-EU-Bürger in Frankreich. So wie in Berlin heute startet an vielen Orten in Hochschuldeutschland ja gerade wieder die Vorlesungszeit mit vielen neuen Gesichtern auf dem Campus und frischen Studentenausweisen. Und in einigen speziellen Fällen steckt da auch noch der Schülerausweis direkt daneben, denn es gibt durchaus Studierende, die noch zur Schule gehen. An der TU München gibt es diese Möglichkeit zum Frühstudium seit inzwischen 10 Jahren im TUM-Kolleg. Michael Watzke war für uns dort und hat sich das angeschaut.
Vor der Fakultät für Mathematik an der TU München steht eine junge Frau mit schwarzer Lederjacke.
Hallo, ich bin Corinna und bin 16 Jahre alt, aus Garching.
Corinna, Schülerin des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, hat heute ihren Universitätstag.
Also es ist schon ein großer Aufwand, meine Zeit blockiert, aber ich dachte mir, es ist wert und ich freue mich auf jeden Fall, jetzt hier zu sein.
Die Elftklässlerin ist eine von 27 Teilnehmern des TUM-Kollegs 2019. Vor dem Mathematikhörsaal erwartet ein Uni-Mitarbeiter die Schüler.
Also, guten Morgen zusammen. Ich begrüße Sie in der Mathefakultät. Mein Name ist Frank Himstedt und ich werde Sie also heute durch den Tag begleiten. Los geht's gleich mit einer Vorlesung des Vorkurses, also von 9.30 Uhr bis 11 Uhr.
Das Programm ist anspruchsvoll, aber die Schülerinnen und Schüler, wie der 16 Jahre alte Alexi, fühlen sich nicht überfordert.
Nee, eigentlich nicht. Also es ist relativ einfach gehalten. Klar, man muss sich dafür interessieren, aber mit harter Arbeit kann man natürlich auch alles aufholen. Also es ist eigentlich relativ einfach bis jetzt.
Das TUM-Kolleg ist ein Förderprogramm für Schülerinnen und Schüler, die besonders begabt in Naturwissenschaften und Technikfächern sind, erklärt Jutta Möhringer, Studiendekanin an der TUM School of Education. Sie hat das TUM-Kolleg vor 10 Jahren miterfunden.
Es ist ein Kooperationsprojekt zwischen der TU München und 2 Gymnasien im Münchner Umland und hat das Ziel, eben Schülerinnen und Schüler im MINT-Bereich zu fördern. Es gibt ein Auswahlverfahren, das heißt, die Schülerinnen und Schüler bewerben sich mit einem Motivationsschreiben, mit ihren Zeugnissen natürlich und vor allem müssen sie uns in einem Gespräch sozusagen begründen, weshalb sie die Richtigen sind, weshalb sie für MINT-Fragen brennen, weshalb sie eben Lust haben, sich in so ein Programm hineinzugeben mit all ihrer Anstrengungsbereitschaft.
Das TUM-Kolleg dauert 2 Jahre und besteht aus mehreren Phasen. Zuerst gehen die Schüler einmal pro Woche an verschiedene Unifakultäten und lernen dort Lehrbetrieb und Forschungsmethoden kennen. Außerdem besuchen sie Firmen und machen Exkursionen, auch ins Ausland.
Und dann im zweiten Teil, das dauert 1 Jahr lang, dürfen sie sich in einem Fach vertiefen. Das heißt, je nach Interesse wird jeder und jede an einen Lehrstuhl zugewiesen. Und dort dürfen sie sich dann in einem ganz speziellen Fach ein Forschungsprojekt durchführen.
So wie Gymnasiast Elias Hanser, 18 Jahre alt. Sein Forschungsvorhaben könnte fast als Masterarbeit durchgehen.
Im Grunde genommen geht es hier um den Nachweis von dunkler Materie. In dem Fall versucht man eben ein dunkle Materie-Teilchen nachzuweisen, falls es denn existiert.
Um das herauszufinden, baut Elias im Tieftemperaturlabor des Physiklehrstuhls ein aufwendiges Experiment.
Hier hat man natürlich Forschungsgelder, mit denen man sich so einen Aufbau zum Beispiel finanzieren kann, für den jetzt hier der Lehrstuhl wahrscheinlich schon 3000 Euro oder so für mich ausgegeben hat. An der Schule ist halt so eine direkte Förderung durch finanzielle Mittel zum Beispiel für dieses Experiment nicht möglich.
Elias weiß schon ziemlich genau, was er nach dem Abitur studieren will.
Definitiv Physik und wahrscheinlich auch noch Mathe nebenbei.
Mathe nebenbei, das sagt Elias ganz ohne Arroganz. Mit seiner Höflichkeit und Zielstrebigkeit hat er am Physiklehrstuhl bereits viele Professoren begeistert und auch Markus Stöckle, den TUM-Kolleg-Betreuungslehrer am Otto-von-Tauber-Gymnasium Gauting.
Es sind Kinder, die außergewöhnlich sind, voller Wissensdurst sind, die bisher auch nicht in der Art und Weise gefördert werden konnten, die nicht diesen Anspruch auch leben konnten, den sie an sich selbst haben. Und das ist ein wunderbares Projekt dafür.
170 TUM-Kolleg-Absolventen gibt es bisher. Einige haben Preise bei Jugendforscht gewonnen und sogar Patente angemeldet. Für die 16-jährige Corinna ist das Wichtigste aber, frühzeitig Uniluft zu schnuppern.
Ich würde mir gerne alle Universitäten anschauen und auch für mein späteres Studium dann schon mich entscheiden können, weil ich würde gerne hierbleiben. Und ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn ich schon die Universitäten kenne.
Corinnas Eltern sind Informatiker. Sie unterstützen das MINT-Interesse ihrer Tochter.
Ja, auf jeden Fall. Also sie haben mir es auch geraten, das zu machen und die unterstützen das sehr.
Informatikerin will Corinna allerdings nicht werden. Ihr schwebt eher eine Ingenieurskarriere vor.
Maschinenbau. Ich glaube, dass es in der Zukunft immer wichtiger wird und ich glaube, dass es da auch am sichersten ist, vielleicht einen Job zu bekommen und dann auch eben Entwicklungen mitzugestalten.
Für Jutta Möhringer, die TUM-Kolleg-Dekanin, ist es nicht wichtig, dass die Schüler später an der TU München studieren, aber...
Wir wünschen uns, dass sie alle im MINT-Bereich bleiben. Das ist ein hoher Anspruch. Das erreichen wir auch bei den Alumni mit über 80%. Darüber sind wir sehr glücklich. Geht einfach darum, wirklich im MINT-Bereich da ein Zeichen zu setzen.
In 12 Handwerksberufen soll künftig wieder die Meisterpflicht gelten. Das hat das Bundeskabinett kürzlich erst entschieden und will damit auch dem Mangel an ausgebildetem Nachwuchs etwas entgegensetzen. Denn durch die vorherige Abschaffung der Meisterpflicht konnten zwar Firmen gegründet werden, ausbilden durften aber weiter nur die Meister. Ein Beruf, der das zu spüren bekommen hat, ist auch der Orgelbauer. Hier soll nun auch die Modernisierung der Ausbildung für frischen Wind sorgen und Lust machen auf ein beeindruckendes Handwerk.
Das, was die Orgel kann, ist unglaublich viel Klang machen. So viel Klang, dass es einem schon fast wehtut.
Die Jesuitenkirche St. Peter in Köln. Christoph Böttcher schaut von der Orgelbank hoch, ich nicke. Über den Rand seiner Brille guckt er zu seinem Auszubildenden, Sebastian Köhn. Als ob wir gerade alle zusammen geduscht hätten. In Schwingungen und Resonanzen. In einem Sound, der nur dann entsteht, wenn hunderte, tausende kleine und kleinste Dinge perfekt ineinander greifen. Wie zum Beispiel Plättchen und Hohlkehle einer Zungenpfeife.
Und hier sieht man, das ist natürlich eine sehr kleine Zunge.
2 Stunden vorher. Sebastian Köhn in der Orgelbauwerkstatt Willi Peter im ländlichen Lindlar bei Köln. Die Werkstatt ist etwa so groß wie eine kleine Turnhalle. Auf dem Tisch eine große Holzkiste voller Zungenpfeifen. Alle aus der Chororgel von St. Peter.
Ganz charakteristisch ist dieses Blatt. Und die schlägt halt auf diese Kehle. Das ist halt ein ausgehöhlter Körper. Die schlägt da drauf und erzeugt dann durch diese Vibration halt einen Ton.
Sebastians Aufgabe, jede einzelne Pfeife kontrollieren, reinigen, schleifen. Denn auch nur eine ungepflegte Pfeife ist eine ungepflegte Pfeife zu viel.
Und zwar alles ist nicht ganz so rund und kann auch teilweise sogar rasseln. Das ist halt nicht sehr schön.
Sebastian ist im 2. Lehrjahr. 2018 hat er begonnen, zusammen mit knapp 50 weiteren Auszubildenden den Beruf des Orgel- und Harmoniebauers zu lernen. Seit dem Sommer gibt es ein paar Neuerungen. Sein Chef, Christoph Böttcher, ist Bundesinnungsmeister der Musikinstrumentenmacher in Deutschland und hat den Plan selbst mitentworfen.
Der alte Ausbildungsrahmenplan, der stammt von 1984. Da war mit SPS-Steuerung oder einer computergestützten Steuerung im Orgelbereich überhaupt nicht dran zu denken.
Der Tastendruck, die Ventile, die Luftzufuhr, das bleibe alles analog. Aber die Technik dazwischen, die entwickle sich weiter. Und im Zusammenhang mit Elektronik auch die Ansprüche an die Sicherheit. Daher der neue Ausbildungsplan.
Auch wir arbeiten mit computergesteuerten Maschinen in der Produktion. Wir arbeiten auch mit computergesteuerten Systemen, die eben Steuerungstechnik in der Orgel selber realisieren. Und wir haben zum Beispiel im Bereich des Pfeifenbaus, des Metallpfeifenbaus, mit neuen Standards zu tun.
Aber trotz neuer Elektronik, wer sich in der Werkstatt umschaut, merkt, vieles von dem, was Orgelbauer tun, ist pures analoges Handwerk.
Wir müssen ein Gefühl für Materialien besitzen. Wir arbeiten mit Holz, mit Leder, mit Filz, mit Pappe. Und die Verbindung all dieser Materialien in einem komplexen System, diese Verbindung, die muss irgendwo funktionieren und das muss man lernen, damit man auch dieses Gefühl dafür entwickeln kann.
Von der Konzeption über die Steuerung, über jede einzelne Pfeife bis hin zur fertigen Orgel. Gleichzeitig ins Detail vertiefen und dabei immer das große Ganze schon im Ohr haben. Das schätzt Christoph Böttcher an seinem Beruf. Wer das suche und sich darauf einlasse, der könne im Orgelbau viele Glücksmomente erleben. Sebastian sieht das ähnlich.
Für mich wichtig ist, am Ende des Tages irgendwie ein Resultat vielleicht in den Händen zu halten, auf das man mehr oder weniger stolz sein kann halt. Und ich weiß nicht, das ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl.
Neuordnung für den Ausbildungsberuf der Orgelbauer. Ein Beitrag war das von Stefan Beuting. Die Frontfrau von Blondie und New Wave-Ikone Debbie Harry und ihre Autobiografie sind gleich ein Gesprächsthema in Corso, Kunst und Pop. Und das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike. Danke fürs Zuhören.